HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Egal ob Kopfweh, Bauchweh, Rückenschmerzen, für jedes Problem gibt es Globuli. Mein naturwissenschaftlicher Verstand allerdings sagt mir, lass das, das ist totaler Unsinn. Andererseits schwören viele Menschen darauf, selbst Menschen, die ansonsten völlig rational durchs Leben gehen. Weshalb mein Bauchgefühl mir sagt, naja, vielleicht ist ja doch was dran. Also, warum vertrauen so viele Menschen auf Behandlungsmethoden, die zumindest auf den ersten Blick ziemlich spirituell daherkommen? Sind Globuli mittlerweile eine Art Ersatzreligion? Das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. Globuli sollen ja umso wirksamer sein, je stärker verdünnt der Wirkstoff auf den Zuckerperlchen ist. Das ist ja dann quasi so, wie wenn ich eine Schmerztablette in einen Fluss werfe, um ein paar Kilometer weiter unten einen tiefen Schluck aus dem Fluss zu nehmen, weil es so verdünnt dann wirksamer ist. Also das muss mir mal jemand erklären. Vor allem will ich erstmal wissen, wie werden Globuli eigentlich hergestellt? Dazu bin ich jetzt an der Uni Marburg mit Michael Keusken verabredet. Der ist Professor für Pharmazie und will mir das zeigen.
Ich bin da wahnsinnig neugierig, wie stellt man Globuli her?
Ja, wie man Globuli herstellt, das können wir jetzt hier nicht machen. Aber wir können halt homöopathische Verdünnungen herstellen, mit denen die Globuli anschließend imprägniert werden. Das wäre also jetzt hier meine pflanzliche Urtinktur. Das ist mein Ausgangsmaterial. Und wenn ich sage, ich mache eine 1:10 Verdünnung, da würde ich halt hier 10 Milliliter nehmen und dann mit verdünnten Alkohol.
Die Kräutertinktur wird erst mit dem Alkohol verdünnt und dann verschüttelt. Dazu wird der Kolben mit der Lösung ein paar Mal auf eine Art Ledersack geklopft. Wie viele Schläge ist genau vorgeschrieben?
So, das ist jetzt so eine Verdünnung 1:10?
Das ist eine 1:10. Das würde im homöopathischen Verständnis halt nicht so gut wirken oder schwach wirken. Mhm. Und da gilt eben halt für eben diese 10er-Potenzen, 10 Schüttelschläge. Das können wir jetzt hier mal demonstrieren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das wäre jetzt also meine D1. Und da kann man auch eine D2 draus machen.
Das heißt dann, die D1 wird dann weiter 1:10 verdünnt und damit zu einer 1:100 Lösung. Und so weiter. Und sie wird angeblich immer wirksamer. Schütteln nicht vergessen.
Wohl bekommt's.
Und wie oft wird das jetzt verdünnt? Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine D12.
Ja.
Das heißt, dass dieser Vorgang wird dann 12-mal...
Der würde 12-mal wiederholt.
Ich versuche, das mal eben im Hirn auszurechnen. Boah, das ist dann eine Verdünnung von 1:1 Billion. Das sind 12 Nullen.
Und dann würden eben halt die bis dahin leeren Globuli damit halt besprüht, beladen.
Das heißt, das meiste davon ist Zucker und, ja. Und das ist so ein bisschen besprüht mit einer Lösung, die so stark verdünnt ist, dass eigentlich gar nichts mehr da ist.
Also stofflich gesehen ist natürlich von der Urtinktur nicht mehr allzu viel da. Also man könnte es vielleicht gerade noch nachweisen. Aber das homöopathische Prinzip beruht ja darauf, das ist eine Hypothese von Hahnemann vor über 200 Jahren aufgestellt, dass also durch dieses immerwährende Potenzieren das Materielle vom heilenden Prinzip getrennt wird. Also das ist eine Hypothese, ne? Muss man ganz klar sagen.
Das heißt, das bleibt sowas wie ein Geist über das, oder?
Ja, also da hat man natürlich sehr darüber spekuliert. Das heißt, es wird also in irgendeiner Weise so die Hypothese, Information aus der Urtinktur weitergegeben in die Potenzen und die Hypothese besagt, da muss natürlich, wenn es so stimmt, was Nicht-Materielles im Spiel sein. Denn die Materie, wie man ja hier schön sieht, bleibt also schrittweise auf der Strecke.
Aber jetzt nur mal so für meinen Alltagsverstand. Das ist ja wie, wenn ich mir morgens einen besonders starken Kaffee machen will und ich nehme deshalb extra wenig Pulver, damit er besonders gut wirkt.
Also wir können die materielle Dimension können wir hier nicht anwenden.
Ich glaube, man muss dann aber auch schon dran glauben, oder?
Naja, ob es eine Glaubensfrage ist, ist natürlich schwer zu sagen. Also Sie müssen schon eine positive Grundeinstellung haben, dass Ihnen Homöopathie hilft. Und Sie müssen für diesen therapeutischen Ansatz offen sein.
Aber das ist ja dann interessant, weil, sagen wir mal, schulmedizinische Medikamente, die wirken ja, ob ich dran glaube oder nicht. Also wenn ich jetzt mal ein hartes Medikament nehme, wie eine Vollnarkose, die haut mich um, ob ich dran glaube oder nicht.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein extrem Beispiel auf der anderen Seite. Spannend wird es eigentlich bei Schmerzmitteln. Wenn ich ein ganz normales Schmerzmittel nehme und mache damit eine Untersuchung, wie wir das machen, das Schmerzmittel gegen Placebo, dann habe ich bei den Schmerzmitteln einen Placebo-Effekt von 60-70%, auch wenn da kein Schmerzmittel drin ist. Und die Frage ist immer, ist Homöopathie jetzt Edelplacebo oder ist da mehr dran als Placebo? Das ist eigentlich, also jetzt für den Wissenschaftler, die spannende Frage.
Nehmen Sie eigentlich Globuli?
Ja, also ich nehme Globuli halt zur Immunstimulation.
Sie verwirren mich so ein bisschen. Sie sind Naturwissenschaftler und nehmen Medikamente, von denen Sie wissen, dass sie molekular nicht wirken können und glauben daran. Das erschüttert jetzt mein Weltbild so ein bisschen.
Ja, ist doch schön. Wenn sie mir gut tun, warum denn nicht? Also ich finde die Homöopathie schon deshalb spannend, weil da gibt es ja noch was zu erforschen.
In der Tat spannend. Vor allem, dass sogar ein Naturwissenschaftler Globuli nimmt und sagt, was sie ihm gut tun. Nichtsdestotrotz, bei der Recherche zum Thema Globuli ist mir eine Sache aufgefallen, die ich bemerkenswert fand. Normale Arzneimittel müssen unheimlich harte Studien durchlaufen, bevor sie zugelassen werden. Für Globuli gilt das nicht, obwohl sie in der Apotheke direkt daneben stehen. Warum? Sie sind winzig klein und ein echter Renner unter den Heilmitteln in den Apotheken, diese Globuli. Vom Heilpraktiker individuell zusammengestellt oder selbst ausgesucht für die Hausapotheke. Zum Beispiel Arnika, ein Mittel, das gegen stumpfe Verletzungen helfen soll. Ich bin in einer Apotheke in Frankfurt am Main. Arnika ist eines der meistverkauften Präparate hier. Läuft fast so gut wie das Schmerzmittel Paracetamol aus der Schulmedizin. Auch homöopathische Komplexmittel sind begehrt. Apotheker Andreas Hermening lehnt homöopathische Mittel eigentlich ab.
Ich persönlich bin kein Verfechter der Homöopathie, bin überhaupt nicht überzeugt davon. Trotzdem, Sie haben recht, gibt es einen Markt dafür. Wir haben hier viele Kunden, die davon überzeugt sind und dem Kundenwillen beugen wir uns dann zumindest ein Stück weit.
Ob schmerzlindernde Mittel oder Erkältungspräparate aus homöopathischer Herstellung, die Packungen und Fläschchen tragen oft den Begriff Arzneimittel. Das klingt nach einem zugelassenen Medikament. Und das, obwohl Medikamente in Deutschland nur dann zugelassen werden können, wenn ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Homöopathischen Mitteln aber wird eine Sonderstellung eingeräumt, erklärt Medikamentenexperte Theodor Dingermann von der Goethe-Universität Frankfurt.
Diese Präparate müssen zwar Unbedenklichkeit und Qualität nachweisen, da gibt es Kriterien dafür, aber eben nicht Wirksamkeit, weil das auch nicht geht.
Was heißt das? Globuli als wirkungslose Scheinmedikamente? Im Arzneimittelgesetz, § 38 jedenfalls, heißt es, einer Zulassung bedarf es nicht. Homöopathika werden lediglich registriert. Wie kam es zu diesem Freibrief? Kritiker erklären das so. Als das Arzneimittelgesetz von 1976 im Jahr 2005 reformiert wurde, traute man sich nicht konsequent zu sein. Denn da homöopathische Mittel trotz unzähliger Studien bisher keinen Beweis ihrer Wirksamkeit liefern konnten, hätte eine Zulassungspflicht die Branche praktisch abgeschafft. Theodor Dingermann.
Weil man nicht auf diese Gruppe von Arzneimitteln verzichten wollte, sie haben eine historische Bedeutung, viele Leute sind davon überzeugt und so weiter, ja, hat man hier eine Sonderregelung gestaltet, die dazu geführt hat, eben ganz konsequent auf diesen Wirksamkeitsnachweis zu verzichten.
Und wer verschreibt und empfiehlt die richtigen Globuli in der richtigen Dosierung? zum Beispiel Heilpraktiker. Die Prüfungsanforderungen an diese Berufsgruppe auch äußerst niederschwellig. Eine Ausbildung an einer Heilpraktikerschule ist nicht erforderlich. Jeder kann sich zur Zulassung anmelden, der 25 ist, ein Führungszeugnis mitbringt und mindestens einen Hauptschulabschluss hat. Bei den Gesundheitsämtern folgt dann eine sogenannte Überprüfung. Wie die aussieht, erklärt Petra Tiax-Jung vom Gesundheitsamt Frankfurt.
Eine Überprüfung, die besteht aus einem schriftlichen Fragekatalog, der besteht aus 60 Fragen. Das wird im Multiple-Choice-System überprüft und die muss ich dann in 120 Minuten, also in 2 Stunden, beantworten. Und die werden dann ausgewertet und wenn ich 75% dieser Fragen korrekt beantwortet habe, werde ich dann noch obligatorisch zu einer mündlichen Prüfung eingeladen.
Doch bei beiden Prüfungen geht es nicht um die Heilverfahren, die Heilpraktiker später anwenden werden.
Wir wollen sicherstellen, und das ist eigentlich auch Sinn dieser Heilpraktikerüberprüfung, dass Schaden von der Volksgesundheit abgewendet wird. Das heißt, es ist nicht eine explizite Überprüfung von besonderen fachlichen Fähigkeiten, aber es wird mit dieser Überprüfung sichergestellt, dass dem Bürger, der sich hier in Deutschland befindet, kein Schaden zugefügt wird.
Sprich, Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen müssen in der Lage sein zu erkennen, wo ihre Grenzen liegen, also wann sie Patienten unbedingt zur Schulmedizin schicken müssen. Die Rechtslage ist also klar. Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen müssen keine ausgebildeten Fachleute sein und homöopathische Mittel müssen keinen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis liefern. Das wäre auch gar nicht möglich, sagen die Homöopathen, weil die Heilung durch alternative Medizin eben ganz anders funktioniere und deshalb mit klassischen wissenschaftlichen Kriterien auch gar nicht messbar wäre. Also reichlich verwirrend, diese Welt der Globuli. Sind das jetzt Zuckerkügelchen oder ist es eben doch Medizin? Andererseits, vielleicht ist es ja gerade der Placebo-Effekt, also die Erwartungshaltung, die hier besonders gut wirken kann. Stichwort Selbstheilungskräfte. Vielleicht ist die Homöopathie ja in gewisser Form eine Art spirituelle Form der Heilung. Wie sehen das Patienten? In Nidderau, einem kleinen Ort bei Frankfurt, bin ich jetzt verabredet mit Marion Hartner, die auf Globulis und deren Wirksamkeit schwört.
Wann haben Sie denn angefangen mit Globuli?
Ich hatte früher mehrere körperliche Probleme, bei denen mir wechselnde Ärzte nicht wirklich helfen konnten. Und damals bin ich dann zu der Homöopathin hin und hatte ein längeres Gespräch mit ihr. Und sie hat mir dann in so einem kleinen Röhrchen 4 Globuli abgefüllt, hat mir die mit nach Hause gegeben. Die habe ich genommen und die Beschwerden waren weg.
Zack, über Nacht?
Zack, über Nacht.
Und sind auch nicht mehr aufgetaucht?
Nein, sind nicht mehr aufgetaucht.
Das ist echt strange.
Ja. Und das fand ich damals phänomenal. Mhm. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und seitdem bin ich bei der Homöopathin in Behandlung.
Vielleicht war da ja das erste Mal jemand, der Ihnen wirklich zugehört hat. Und allein das hat Sie gesund gemacht.
Wie auch immer. Es hat mir auf alle Fälle geholfen. Alles andere zählte in dem Moment nicht für mich und auch heute noch nicht.
Würden Sie sagen, man muss dran glauben, damit es wirkt?
Nein. Man sollte nur nicht negativ dem gegenüberstehen.
So sind Sie ein rationaler Mensch?
Ich denke schon, ja.
Also sozusagen, Sie sagen, ich bin rationaler Mensch, Logik ist mir wichtig im Leben, aber ich akzeptiere das, dass dort was passiert, was mit Logik nicht zu fassen ist.
Ja.
Ist es für Sie so ein Gegenentwurf zur Schulmedizin oder ist es eher eine Ergänzung? Oder?
Es kommt drauf an. Sagen wir mal, wenn man jetzt eine Mandelentzündung oder so hat, wenn man mit Bakterien zu tun hat, dann gehe ich schon erstmal zum normalen Arzt. Oder die Homöopathin hat gesagt, nach dem, was Sie mir da schildern, gehen Sie erstmal zum Arzt, lassen Sie das nochmal untersuchen. Das ist natürlich auch ein bisschen in der Verantwortung der Homöopathin oder des Homöopathen natürlich auch, da richtig zu reagieren und nicht einfach versuchen, die Leute zu heilen. Es wird dann schlimmer und schlimmer und es kommen vielleicht ganz schlimme Sachen bei raus. Mhm.
Haben Sie sonst noch Erfahrungen mit so Naturheilkunde gemacht?
Ja, es war ganz, ganz, ganz Witziges eigentlich. Ich hatte vor vielen Jahren ein Pferd und er hat sich dann eine Marotte angewöhnt, die sehr gefährlich war. Und damals hat mir meine Schwiegermutter empfohlen, ich soll doch mal zu einer Kinesiologin gehen, bei der sie in Behandlung ist. Da habe ich mir auch gedacht, na, Kinesiologin, was soll das denn sein? Und da ich ja mein Pferd nicht zu ihr mitnehmen konnte, hat sie gesagt, bring doch einfach ein Bild mit. Und das habe ich dann auch getan, bin ganz skeptisch, ehrlich gesagt, dorthin. Und da hat sie aufgrund des Bildes und meinem Unterbewusstsein, ja, hat sie mein Pferd geheilt. Wie auch immer.
Ist strange.
Ja, das ist echt, das ist wirklich sehr interessant.
Ja.
Er hat das nie wieder getan, was er vorher getan hat.
Der würde mal
und nicht nur bei mir. Ja. Ich hatte zu der Zeit eine Reitbeteiligung, bei der hat er das auch nicht mehr gemacht.
Würde man normal sagen, ja.
Ist witzig, ne?
Erzählst du mir jetzt einen vom Pferd, aber...
Nee, es ist tatsächlich so abgelaufen und ich begreife es heute noch nicht.
Okay, vielen Dank. Ich ziehe jetzt mal weiter. Ich bin noch mit einer Heilpraktikerin verabredet, die noch ganz andere Behandlungsdinge im Koffer hat.
Ja, es gibt ja noch so viel.
Bin ich sehr gespannt und ich habe schon noch so ein paar Fragen. Alles
dann gut. Einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.
Ja, bleiben Sie auch gesund. Weil gegen Corona hilft es ja, glaube ich, nicht, gell?
Weiß aufpassen. Ich nicht. Ich habe mit ihr noch nicht darüber gesprochen, ehrlich gesagt.
Boah, da wäre ich ja mal vorsichtig.
Tschüss.
Ich will jetzt noch mal über den Tellerrand der Homöopathie hinausschauen mit der Frage, wie wichtig ist der Glaube an die Wirkung, auch bei anderen alternativen Heilverfahren. Ich bin mit Nora Laubstein verabredet, einer Heilpraktikerin für traditionelle europäische Naturheilkunde in Gelnhausen. Wegen Corona treffen wir uns nicht in ihrer Praxis, sondern in einem großen Seminarraum.
Jetzt sitzen wir hier so Corona-bedingt mit viel Abstand. Aber wenn ich jetzt Patient wäre und bei Ihnen in der Praxis wäre und ich käme, sagen wir mal, mit Heuschnupfen zu Ihnen, wie würde so eine Behandlung bei Ihnen aussehen?
Ich erfrage natürlich die Umstände und ich untersuche den Patienten und mache weiterführende Diagnostik im Labor, um dann erstmal der Sache auf die Schliche zu kommen. Allein der zeitliche Aufwand liegt zum Beispiel bei 1,5 Stunden. Und in diesen 1,5 Stunden werden natürlich viele, viele Dinge abgefragt.
Also Sie schauen sich dann mehr so den ganzen Menschen an. Das sehe ich schon aus diesem Zeitumfang. 1,5 Stunden hat man beim Hausarzt natürlich nie, höchstens vielleicht im Wartezimmer. Was fragen Sie dann da alles ab?
Alles. Vom Schlafen über die Ernährung, über die Vorgeschichte. Wie sieht es aus mit Schwitzen, Sensitivitätsstörungen? Also es ist ein umfassendes Befragen, um dann herauszubekommen, was ist das Gesamtbild des Patienten.
Was sind denn das für Behandlungsmethoden, mit denen Sie arbeiten, die ich vielleicht so vom Hausarzt nicht kenne?
Die Behandlung in der traditionellen europäischen Naturkunde, die sind auch vielseitig. Dazu gehört das klassische Schröpfen, die Blutegelbehandlung. Dann gibt es noch den klassischen Aderlass. Da gehört die Neuraltherapie dazu. Da gehört die Eigenblutbehandlung dazu. Da gehören also viele Verfahren dazu.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt der Glaube beim Gesundwerden?
Das Wort Glauben, meiner Meinung nach, hat die Bedeutung der Öffnung, sich zu öffnen. Ein Gebet ist ja auch eine Öffnung des Kanals zu einer vermuteten, übergeordneten Kraft.
Ich habe da so als Frage heute, ob die Hinwendung zur Naturmedizin, die man bei vielen Menschen feststellt, was damit zu tun hat, dass sozusagen der Glaube verloren gegangen ist bei vielen und dass jetzt so eine Art Ersatzreligion ist.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, die meisten Menschen wissen, dass sie Teil dieses Planeten sind. Und das Urwissen ist, wir sind Teil eines großen Ganzen. Und sie entdecken das wieder. Technik ist nur das, was der Mensch draus macht. Der Planet, die Erde, mit den ganzen Bedingungen, die Elemente, das ist existent, das ist da. Und damit, an diese Kraft, da vertrauen die Menschen drauf.
Haben Sie was gegen die Schulmedizin?
Nein, also ich muss sagen, ich bewundere die Notfallchirurgie und die Akutmedizin möchte ich nicht missen. Das heißt also, wir sind sowieso angehalten, sofort, wenn da eine Notfallsituation sich aufbaut, dann wählen wir die 112. Oder ich schicke den Patienten, wenn es nicht so dramatisch ist, sofort zum Facharzt.
Das heißt, Sie sagen, Ihre Medizin hat klare Grenzen.
Absolut, absolut.
Gibt es Heilmethoden, wo Sie sagen, also ich bin ja für vieles offen und die Welt ist groß, aber da steige ich aus, da bin ich raus?
Nein, ich würde definitiv sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Wobei manche Menschen auf der Suche nach Heilung schon sehr weite Wege gehen, manchmal bis zurück in längst vergangene Zeiten und frühere Leben. Simone, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, hat seit 3 Jahren Herzrasen. Seit kurzem sehr akut. Heilpraktikerin Natalia Ebert soll helfen.
Dann erzähl doch einfach, was dein Thema heute ist.
Mein Thema ist heute, es ist das körperliche Problem. Und zwar jetzt ganz arg wieder, dass nach dem Essen der Puls hochschnellt. Ne?
Hausarzt und Kardiologe haben Simone gründlich untersucht. Ihr Herz ist gesund. Die Beschwerden ließen sich nicht klären. Die Heilpraktikerin versucht jetzt über sogenannte Theta-Wellen ihres eigenen Gehirns Zugang zu Simones Unterbewusstsein zu bekommen.
Moment, sehe ich noch nicht viel, nur eine junge Frau. Mhm.
Ist diese junge Frau, das bist du oder jemand anderer? Erster Gedanke bin ich.
Durch gezielte Fragen will die Heilpraktikerin herausgefunden haben, dass Simone in ein früheres Leben zurückgeführt werden muss. Simone sieht sich dort als eine junge Frau in England im Jahr 1750. In diesem früheren Leben soll der Schlüssel zum Herzrasen liegen.
Dann war ich eben diese Maria 1750, die eben dieses Erlebnis gehabt hat und damals beschlossen hat, auch auf der Seelenebene, sich von der Liebe abzuschneiden, abzugrenzen. Und das war ja jetzt letztendlich mein Problem.
Simone glaubt fest daran, diese Maria zu sein. Gleichzeitig ist sie 52 Jahre alt, arbeitet als Beamtin in einer großen mitteldeutschen Stadt und leitet eine Abteilung von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Simone praktiziert seit 3 Jahren das sogenannte Theta-Healing. Natalia Ebert erklärt, wie das angeblich funktionieren soll.
Das ist energetisch-hypnotische Technik. Dann gibt es dieses Phänomen, ganz besonderes Phänomen, bei dieser Gehirnwellenfrequenz, dass unser Unterbewusstsein sich einfach öffnet und wir Zugang bekommen zu allen Informationen, die im Universum sind, die in unserer Zelle, in unserem DNA sind und in unserem Unterbewusstsein.
Mit ihren Gehirnwellen auf der Theta-Frequenz könne sie sich mit Simones Unterbewusstsein verbinden.
Wenn ich zum Beispiel mir sage, jetzt brauche ich Informationen über diese Person oder über ein Ereignis, was auch immer. Und das geschieht jetzt mittlerweile sogar automatisch, dass mein Gehirn zu dieser Theta-Frequenz wechselt und ich spüre das schon als bestimmte Energiefluss im Körper und also dieses Kribbeln an meinem Kronenchakra, also am Kopf.
Die Heilerin ist fest davon überzeugt, dass sie Simones Gefühle und Erfahrungen überschreiben kann. Simone hat nichts dagegen, im Gegenteil. Und die beiden Frauen gehen sogar noch weiter. Sie glauben, in diesem meditativen Zustand mental auf Simones DNA, also ihren genetischen Code, einwirken zu können.
Effekt also davon ist ja, dass wir das heilen und nämlich direkt in unsere DNA. Wir können diese genetischen Krankheiten, also diese Last, die da vielleicht übernommen wurde, über die Gene komplett heilen. Wir können durch unsere Gedanken, durch fokussierte Energie tatsächlich alles zu abheilen bringen und auch natürlich in unsere Nachkommen dann ganz andere Informationen geben.
Obwohl Simone auch konventionelle Fachärzte aufsucht, setzt sie stark auf pseudowissenschaftliche Verfahren.
Wenn ich nicht geheilt werde, dann suche ich mir eine Alternative. Und ich bin überzeugt, dass hinter jedem körperlichen Problem einfach in der Emotion oder in der Seele ein Problem liegt. Klar gehe ich auch zum Arzt, wenn ich zum Beispiel eine Angina habe, eine eitrige, dann hole ich mir Antibiotika. Ist nicht so, dass ich nicht zum Arzt gehe.
Dass nicht alles rational nachvollziehbar ist, stört sie nicht. Sie glaubt auch an andere Dimensionen. Puh, also ich weiß nicht, ob das auch was für mich wäre. Auf der anderen Seite, Psychologen arbeiten ja auch mit Traumbildern und machen Menschen so wieder gesund. Und vielleicht hilft uns doch Spiritualität und Fantasie beim Gesundwerden. Wirken also alternative Heilverfahren, ähnlich wie eine, sagen wir mal, Psychotherapie oder doch eher wie ein spiritueller Religionsersatz? Das will ich von Professor Michael Utsch wissen. Er ist Psychologe und Theologe und forscht zur Rolle der Spiritualität in der Medizin.
Wie wichtig, würden Sie sagen, ist Spiritualität oder Hoffnung oder jedenfalls all das jenseits der Biochemie beim Gesundwerden?
Wir wissen auf jeden Fall aus Studien von schwerkranken Menschen, dass der Glaube, die Hoffnung, die positive Erwartung einen wesentlichen Anteil hat. Es gibt sowas wie die Psychoneuroimmunologie, die also den Einfluss von Gefühlen und Gedanken auf den Körperstoffwechsel erforscht. Und das ist wirklich erstaunlich, was wir durch unsere seelische Einstellung und Haltung an Veränderungen, an Verbesserungen in rein biologischen körperlichen Vorgängen erzielen können.
Was glauben Sie, warum wirkt eigentlich Homöopathie? Ist das so ein Placebo-Effekt?
Ich kann nicht erklären genau, was da funktioniert und wie das in Gang gebracht wird. Aber wenn die Beziehung stimmt, dann schafft es diejenige Person, meine Selbstheilungskräfte zu wecken.
Ich gehe heute der Frage nach, ob Globuli und Co. vielleicht so eine Art Ersatzreligion sind. Also sind die Menschen, die früher vielleicht zum Pfarrer gegangen sind oder in die Kirche gegangen sind und dort eine Kerze angezündet haben oder gebetet haben, diejenigen, die heute in der säkularisierten Welt zum Homöopathen gehen?
Das ist richtig, dass viele von den christlichen Wurzeln enttäuscht sind und trotzdem eine starke Sehnsucht nach Verbundenheit haben. Spiritualität kann man ja vielleicht allgemein mit Verbundenheit bezeichnen. Da kann natürlich Alternativmedizin auch so ein Zugang sein und ein Tor öffnen, was man in der herkömmlichen Kirche so nicht mehr findet.
Wenn Sie krank sind, gehen Sie eigentlich zum Alternativmediziner oder zum Schulmediziner?
Ich gehe erstmal zum Schulmediziner. Ich möchte dann gerne verstehen und wissen, was gibt es da, eine Diagnose, gibt es da einen Befund? Aber bei manchen Erkrankungen ziehe ich dann auch gerne alternative Sichtweisen in Betracht und schaue mal, was die Natur Heilkunde zu bieten hat. Das kommt ganz drauf an.
Globuli und Co., eine Lifestyle-Religion, das war heute meine zugegeben etwas provokante Frage. Ich glaube Religion insofern, als die spirituelle Ader bei der Alternativmedizin natürlich besser bedient wird als bei der Schulmedizin. Und ich glaube, das habe ich heute schon verstanden, dass zum Gesundwerden nicht nur Biochemie gehört, sondern dass unsere Seele da auch mitspielen muss. Ob die Seele allerdings besser beim Heilpraktiker aufgehoben ist oder beim Schulmediziner, das freilich muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war Engel fragt heute zu der Frage Globuli und Co., eine Lifestyle-Religion. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD-Mediathek.